IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
Und wie kriegen wir es hin, sozusagen eine föderierte Infrastruktur aufzubauen, um dann letztlich auch solche Modelle für gesamte Industrien aufzubauen und dann darüber dann wiederum bessere Entscheidungsunterstützungssysteme aufzubauen, was allerdings auch schon alsbald dann auch kommen wird, davon bin ich überzeugt, ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Jürgen Schmelting, Abteilungsleiter Industrials Manufacturing am Fraunhofer in Dortmund. Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir nach Dortmund kommen durften. Und ja, wir wollten ja uns einfach mal über das Thema Datenökonomie und Plattformökonomie unterhalten. Jürgen, stell dich doch einmal kurz vor, was machst du hier am Fraunhofer genau und was macht die Abteilung, in der du tätig bist?
Ja, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch im Podcast. Mein Name ist Jürgen Schmelting. Ich leite hier am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik die Abteilung Industrial Manufacturing. Und was wir hier am Institut tun, ist, alles dreht sich bei uns irgendwie um Daten. Also was müssen wir tun, um Daten besser bewirtschaften zu können in einem Unternehmen? Aber wir kümmern uns insbesondere auch darum, Daten unternehmensübergreifend nutzbar zu machen. Also was müssen wir tun, damit wir Daten teilen können, aber gleichzeitig auch Herr darüber sind, was wir mit Daten tun können. Das tun wir bei uns in der Abteilung, aber nicht nur eben im Industrial Manufacturing Bereich, sondern eben auch in weiteren Domänen, zum Beispiel im Gesundheitswesen sind wir unterwegs, im Smart City Bereich sind wir unterwegs. Das sind die Domänen, die wir eben bespielen.
Also alles auch sehr zukunftsweisende Domänen und genau. Themen, wo Daten gebraucht werden.
Genau.
Und um da vielleicht ein bisschen am Anfang einzusteigen, was ist denn das Thema Datenökonomie überhaupt, beziehungsweise Plattformökonomie und wie ist das so entstanden?
Ja, es ist ein Phänomen, was wir im industriellen Bereich erst in den letzten, ja, vielleicht 5 bis 10 Jahren mehr und mehr identifizieren, aber was wir vorher eben auch schon wahrgenommen haben, im klassischen B2C-Bereich, also wenn wir an den Endnutzer, an den Konsumenten denken, wo wir das ja schon länger beobachten, dass die Facebooks und Googles dieser Welt, die sich dann eben in der ersten Phase der Digitalisierung unserer gesamten Prozesse und unseres gesamten Lebens eben herauskristallisiert haben. Das sind die Geschäftsmodelle der sogenannten Hyperscaler, also die extrem schnell skalieren in ihrem Geschäftsmodell und dann eben auch eine große Marktmacht eben sich herausbilden können. Das ist etwas, was wir jetzt nicht eins zu eins übertragen können auf den B2B-Bereich, also wenn wir ans industrielle Datenteilen denken. Aber diese Phänomene sehen wir nichtsdestotrotz auch im unternehmerischen Umfeld. Gleichwohl sind es da ein bisschen anders gelagerte Herausforderungen, weil wir sehen nämlich eine deutlich größere Zurückhaltung seitens der Unternehmen, Daten in eine gemeinschaftliche Datenplattform hineinzugeben, in einem gemeinschaftlichen Data Lake. Warum? Weil eben nicht klar ist, wer in diesem Data Lake letztlich noch fischt. Also ist es dann ein Konkurrent, ist es der Plattformbetreiber, was passiert mit meinen Daten? Deswegen sehen wir eine große Zurückhaltung seitens der Unternehmen, sich eben einem Modell der Plattformökonomie sich eins zu eins anzuschließen, sondern wir müssen hier ein Stück weit anders denken und mehr dezentral die Dinge aufziehen, um dann dort eben die Wertschöpfungspotenzial auch zu heben und die Effizienzgewinne zu heben, damit wir letztlich für ein einzelnes Unternehmen, aber auch als Gesamtvolkswirtschaft letztlich auch wettbewerbsfähig bleiben.
Mhm. Ja, und das Thema Datenveröffentlichung kann ich so von der Sichtweise einer Bank auch bestätigen. Manchmal ist es auch sehr relativ aufwendig, an Finanzdaten von bestimmten Unternehmen zu kommen. Das spiegelt diese Zurückhaltung einfach wieder, die du auch schon beschrieben hast, generell beim Thema Daten. Wie ist das Thema denn historisch ein bisschen zu verankern? Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren.
Ja, also letztlich, es gibt ja die Floskel, Daten sind das neue Öl und alles dreht sich irgendwie um Daten. Das ist auch nicht falsch. Es ist ein bisschen so eine abgedroschene Floskel, aber man kann es nicht verneinen, dass sich mehr und mehr eben um Daten eben kümmert. Das liegt eben daran, weil sich unsere gesamte Umfeld, sowohl eben im persönlichen als auch im unternehmerischen, sich mehr und mehr durch Digitalisierung eben weiterentwickelt. Und bei Digitalisierung ist letztlich alles darauf angewiesen, dass wir letztlich auch hochqualitative Daten eben haben und die eben auch bereitstellen können. Gleichzeitig gilt aber weiterhin auch noch die Porthosche Wertkette, will ich es mal so ausdrücken, also dass wir im Kunden-Lieferanten-Beziehung eben sind und auch dort eben unsere eigene Wertschöpfungsprozesse eben besser auslegen können, je mehr Informationen wir eben zur Verfügung haben. Sei es bei der bei dem Zulauf von Teilen, die wir eben von Zulieferern brauchen, aber sei es eben vielleicht auch bessere Prognosendaten von unseren Kunden, dass wir unsere Produktion besser auslegen können und dann eben auch die Bedürfnisse des Marktes besser bedienen können. All das fußt letztlich auf Daten und daraus speist sich dann eben der Datenhunger, will ich es nennen, für Unternehmen, dass man eben für sich selber eben das Maximum da herauszieht und eben möglichst viele Erkenntnisse daraus gewinnt, um dann die eigenen Wertschöpfungspotenziale dann eben auch heben zu können.
Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall auch sehr viel schon über die Chancen gesprochen, Herausforderungen ja auch so ein bisschen, dieses Thema Datenräume schaffen, die dann auch quasi in der EU gelten, damit man auch souverän über die Daten, sag ich mal, verfügen kann und nicht unbedingt weiß, wo sie landen dann in der Welt, um sich auch ein bisschen zu schützen. Inwiefern ist das, woran ihr denn jetzt forscht, dieses Thema Datenräume, ein Gegenentwurf zu so einer Plattformökonomie?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil ich hatte es ja eingangs bereits erwähnt, dass die Plattform eben mit einem zentralen Datenspeicher eben auskommen. Also alle schmeißen sozusagen ihre Daten irgendwo in einen gemeinschaftlichen Pool in die Mitte, wo auch immer der Server dann auch betrieben wird. Und der Ansatz der Datenräume kehrt das so ein bisschen um, weil es kommt aus ohne eine zentrale Datenspeicherung, sondern die Daten verbleiben dort, wo sie eben hingehören, in dem Fall eben bei den eigenen Unternehmen, die eben selber darüber verfügen können, was mit den Daten eben geschehen sollen. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich eine gewisse Vernetzung zwischen diesen Unternehmen. So, also letztlich wird zwischen den einzelnen Datengebern und Nehmern ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netz, also eine 1-zu-1-Verbindung jeweils aufgebaut. Und dann werden zwischen diesen Entitäten des Netzwerkes dann Verhandlungen geführt. Das kann man halbautomatisiert oder vollautomatisiert machen. Dafür gibt es entsprechende Technologie, die eben die Datennutzungsbedingungen dann auch eben aushandeln können. Also beispielsweise über ein Datum darf verfügt werden, eine Woche lang, und danach ist dieses Datum eben zu löschen. Das wird ausgehandelt, und im Falle dann eines positiven Bescheides, sowohl von der gebenden Instanz als auch von der empfangenden Instanz, kann dann eben auch der operative Datenfluss, also letztlich dann der Operativdaten, dann eben auch geschehen, und das eben dann genau unter diesen gerade skizzierten Bedingungen. Das ist etwas, was gemacht wird. Da stellen sich noch ein Haufen weiterer Fragen hinsichtlich beispielsweise Identitäten. Also ist dann hinter dieser, wir nennen es Connector, also das ist sozusagen das Einfallstor in diesen Datenraum. Das ist eine Softwareinstanz, die von jedem Unternehmen dann eben installiert werden muss. Und ist hinter diesem Connector tatsächlich auch das Unternehmen, was es behauptet zu sein? Oder aber ist da vielleicht jemand anderes dahinter, der nur sozusagen diese Daten abfischen möchte? Das ist etwas, was Gegenstand von Forschungsarbeiten ist. Also wie stellen wir sicher, dass wir uns ausweisen können und dass wir eben die Identitäten der einzelnen Unternehmen dann eben auch schützen können? Weil einerseits wollen wir sozusagen als gebende Instanz sicherstellen, dass wir eben die Daten nur mit denjenigen teilen, der es eben auch bekommen soll. Auf der anderen Seite möchte aber die empfangende Instanz auch sicherstellen, dass die Daten auch entsprechend qualitativ hochwertig sind und er eben auf gut Deutsch nicht veräppelt wird und da jemand nur ein Datum eben rüberspielt, was aber gar nicht das Qualitätsniveau hat, was ich vielleicht brauche, um meine Maschine eben entsprechend besser auslegen zu können.
Einfach nur Gedankengang, den ich gerade habe. Vielleicht ist das auch bei den Hörerinnen und Hörern auch mal ein bisschen aufgekommen, wo du jetzt so gerade erzählt hast, wie sich das so entwickelt hat und wie die Idee dahinter ist. Es ist dann quasi so ein bisschen so eine Weiterentwicklung von Blockchain oder Andersimplementierung, so wenn man das als Beispiel nimmt?
Ja, die Ansätze sind grundsätzlich kompatibel zueinander. Blockchain ist ja sozusagen eine Nichtveränderlichbarkeit von letztlich Datenketten oder letztlich auch ja, verschiedenen Datenpunkten. Das ist miteinander kompatibel, ja. Womit sich die Blockchain aber nicht kümmert, ist ja, wie können Daten entsprechend auch fließen und wie sind auch die Nutzungsbedingungen, sozusagen das Enforcement, die Durchsetzung von tatsächlichen Bedingungen. Was die Blockchain ja sicherstellt, ist ja nur, dass ein Datum nicht verändert werden kann, beziehungsweise dass ich die Historie eben einsehen kann. Das ist wunderbar kompatibel miteinander, hatten wir auch schon hier am Institut ein, zwei Forschungsprojekte dazu, die genau das eben adressiert haben. Das ist ja gewisserweise eine Weiterentwicklung, aber ein Stück weit auch ein anderer Ansatz. Ja.
Spannend. Ja, der Gedanke kam mir gerade nur, dass es, glaube ich, sehr greifbar ist, weil das Thema ist ja doch schon ein bisschen weiter durch die Welt getragen. Also du hast jetzt ja auch viel so, wie es aussieht, was es so bringt und so weiter und so fort drüber gesprochen. Gibt es denn dafür gerade eigentlich eine regulatorische Grundlage oder zahlt das, woran ihr forscht, was ihr entwickelt, darauf ein, Regulatorik, die aktuell kommt oder zukünftig kommen wird, besser abgreifen zu können?
Naja, also grundsätzlich ist es unabhängig davon zu sehen, aber die Regulatorik spielt uns ein Stück weit aber nichtsdestotrotz in die Hände. Weil der Ansatz, den wir ja verfolgen, ist ja, mehr Daten erstmal verfügbar zu machen und dass wir darüber individuell dann bessere Entscheidungen treffen können. Genau das strebt die Europäische Union ja auch an mit der Durchsetzung bzw. Umsetzung der europäischen Datenstrategie. Die zielt ja darauf ab, einen europäischen Binnenmarkt für Daten eben zu schaffen, um dadurch eben einen besseren Datenfluss gewährleisten zu können und dass wir dadurch schlussendlich als Europa insgesamt im Geopolitischen ein Gegengewicht darstellen zu den ja eher monopolistisch geprägten Geschäftsmodellen aus Fernost oder eben auch aus dem amerikanischen Raum. Stichwort die Hyperscaler, die Amazons und Googles dieser Welt. Dazu ist ja sozusagen dann die europäische Datenstrategie entstanden. Die Regulatorik, die du ansprachst, die ja mit großen Schritten auch jetzt näher rückt und nach live gesetzt wird, Stichwort Data Act, Data Governance Act, Digital Markets Act, die sind ja genau diese Bausteine, die eben gebraucht werden zur Umsetzung dann letztlich der europäischen Datenstrategie. Und die Regulatorik insgesamt, die wird natürlich dann dazu führen, dass mehr Daten bereitgestellt werden müssen, teilweise, weil eben der Data Act eben insbesondere fordert, dass Daten eben auch für Dritte bereitgestellt werden müssen. Und dann stellt sich natürlich unmittelbar für Unternehmen die Frage, ja, wie gehen wir denn damit um? Weil wenn dann Dritte auf einen zukommen und sagen, ja, ich möchte jetzt von dieser Maschine ein Datum haben, dann stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, ja, wollen wir das im 1:1 sozusagen im Persönlichen klären oder aber wollen wir das nicht möglichst weit automatisiert tun? Und dann wiederum spielt die gerade beschriebene Ansätze der Datenräume natürlich eine Rolle, beziehungsweise kann eine Rolle spielen, weil sie eben uns dabei unterstützen kann, diese aufkommenden Aufgaben dann eben auch unternehmerisch bewältigen zu können.
Ja, und wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit mitdenken, da erschließen sich dann ja wahrscheinlich große Potenziale, einfach auch aufgrund der Regulatorik, die auf uns zukommt, um Daten zu erfassen, Daten zu generieren. Gibt es da schon Anwendungsbereiche, die ihr euch auch schon angeschaut habt?
Ja, die gibt es in der Tat. Also wenn wir das Beispiel zum Beispiel herausgreifen, des CO2-Preises. Wenn wir dann die Automobilindustrie betrachten und wir betrachten uns ein Kfz, dann stellt sich ja unmittelbar für den OEM die Frage, ja, wie hoch ist denn jetzt der Ausstoß gewesen bei der Produktion eines Autos? Wenn man dann berücksichtigt, dass mehr als 80% der Wertschöpfung ja nicht innerhalb des tatsächlichen Automobilherstellers liegt, sondern außerhalb eben den Zuliefererbetrieben, dann stellt sich für den Automobilhersteller aber unmittelbar die Frage, ja, wie hoch ist denn jetzt der tatsächliche Wert für den CO2-Ausstoß, der angefallen ist in der Herstellung. So, und dann stellt sich dann daran anschließend die Herausforderung, wie bemessen wir das denn? Also wir müssen weit, weit zurück in den Wertschöpfungsketten, sozusagen bis zurück zu der Kohlemine oder aber zum Eisenerz und dann nach und nach eben Datenketten aufbauen, um möglichst exakt dann eben auch einen CO2-Wert bestimmen zu können. Das ist etwas, was beispielsweise in der Automobilindustrie gemacht wird. Dort gibt es bereits einen Datenraum, der auch live ist. Der nennt sich Catena X, wo sich eben ein Großteil der insbesondere deutschen Automobilindustrie, aber das ist gerade ein Netzwerk, was international sehr stark skaliert, sich herausgebildet hat, um eben genau diese Herausforderungen CO2, aber eben auch Qualitätsthemen in der Produktion eben bewältigen zu können, über eine bessere Verfügbarkeit eben von Daten.
Plus wahrscheinlich auch so Themen wie Lieferketten besser abbilden kann.
Exakt.
Rund auch soziale Themen, vielleicht dann ja auch Daten besser erfasst werden können. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und, was ja noch kommt, wo ja wirklich Daten ohne Ende gebraucht werden, neben der Berichterstattung an solches und Footprint-Messung für CO2.
Genau, die Anwendungsfälle sind natürlich beliebig groß zu machen, beziehungsweise auch, man kann da beliebig kreativ werden, um sich Anwendungsfälle herauszukristallisieren. Die Grundvoraussetzung ist aber erstmal, dass wir überhaupt ein Netzwerk aufbauen können und überhaupt die Verbindung zwischen Unternehmen hinbekommen und dann eben auch eine Weitergabe von Informationen, letztlich über digitale Zwillinge, dann eben auch praktizieren können, dass man eben dann schlussendlich auch den Mehrwert hebt, der davon versprochen wird.
Vielleicht ein bisschen kritisch gestellte Frage, aber diese Datenräume, wenn wir jetzt auch sehen im Nachhaltigkeitsbereich oder generell beim Thema, die Daten, die ich brauche, um vielleicht auch effizienter zu werden, werden besser gespeichert, besser geteilt, aber es braucht ja auch Serverkapazitäten. Bringt uns das im Nachhaltigkeitsbereich zum Beispiel mehr? Gibt es da schon Erkenntnisse, solche Datenräume zu haben, als nicht, aufgrund auch der Bilanzierung, sage ich mal, der Energie, die verbraucht wird, die Datenräume?
Naja, was wir ja sehen, ist, dass insbesondere durch die ganze Cloud-Transformation, die ja übergeordnet auch noch stattfindet, dass eben häufig die Cloud-Infrastruktur überdimensioniert ist. Und da wiederum wäre dann so ein eher dezentrales Netz dann ein Vehikel, dass man das Ganze effizienter gestalten kann. Weil wenn wir sozusagen eine zentrale Plattform haben und sie mit großen, großen Kapazitäten eben aufwarten muss, um alle Eventualitäten eben abbilden zu können, dann mag das ein besserer Weg sein, wenn wir das Ganze dezentral aufziehen. Insbesondere auch deswegen, weil wir dann ja nicht mehr alle Daten sozusagen transferieren müssen, sondern nur noch die Daten, die tatsächlich auch geteilt werden sollen. Und alle weiteren Daten bleiben ja dann genau an Ort und Stelle, nämlich im Unternehmen und eben nirgendwo sonst, sodass das dann schon ein Gewinn sein könnte, auch für Effizienz, weil man eben nicht mehr alles sozusagen in die Cloud versendet, sondern eben teilweise eben auch vor Ort behält.
Und das heißt ja auch gezielter versendet, wodurch genau Datenströme vielleicht verringert werden, die sonst jetzt sehr groß sind und nicht sehr zielgerichtet. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil natürlich wir haben natürlich dieses große Hyper-Thema momentan KI und da stellt sich ja auch immer die Frage, ist das jetzt wirklich der Enabler und Game-Changer? Und deswegen war es jetzt einfach ganz spannend, schon mal zu wissen, gibt es da schon auch Überlegungen, wie löst man das? Aber es macht auf jeden Fall Sinn, zu sagen, dieses gebündelte, punktuellere Versenden von Daten vielleicht sogar, dass es das effizienter gestaltet.
Genau, aber wo das Thema KI angesprochen ist, das ist ja auch dann die nächste Frage. Dazu ist dann das Datenraumthema wieder unmittelbar anschlussfähig. Gegenwärtig ist es ja so, die gesamten Large Language Models, die sammeln sich ihre Daten sozusagen nach dem Prinzip der Jäger und Sammler zusammen und man crawlt quasi das gesamte Internet über öffentlich verfügbare Daten. Spannend wird es dann allerdings, wenn wir daran denken, welches Potenzial liegt denn eigentlich innerhalb der Unternehmen? Wenn wir daran denken, dass man die Daten, die von Maschinen zum Beispiel erhoben werden, dass man sie verfügbar macht, Klammer auf, immer nur in dem Fall, dass man es auch noch will, Klammer zu, Und wie kriegen wir es hin, sozusagen eine föderierte Infrastruktur aufzubauen, um dann letztlich auch solche Modelle für gesamte Industrien aufzubauen und dann darüber dann wiederum bessere Entscheidungsunterstützungssysteme aufzubauen. Das ist etwas, was dann sozusagen dann Next Level ist für das gesamte Thema der Datenräume, was allerdings auch schon sozusagen an der Tür klopft und was alsbald dann auch kommen wird. Davon bin ich überzeugt.
Ja. Und eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil es ist natürlich jetzt spannend, das alles zu wissen und zu hören, was auch schon da ist, was kommen wird. Aber welche Schritte sollten denn jetzt Unternehmen vielleicht jetzt schon konkret gehen, um sich in der Richtung auch zukunftsfähig aufzustellen?
Ja, also einerseits intern, das sehen wir an vielen Orten, ist es eben das unternehmerische Datenmanagement zu betreiben und sich sozusagen dazu aufzustellen, dass Daten eben bewirtschaftet werden, wie eben auch normale Produkte oder normale haptische, physische Produkte. Das ist etwas, wo meines Erachtens viele Unternehmen noch ein Stück weit Nachholbedarf haben. Das ist allerdings erforderlich, wenn wir daran denken, dass Daten unternehmensübergreifend genutzt werden sollen. Dann ist es uns allen nicht geholfen, wenn diese Daten nicht qualitativ hochwertig sind, sondern wir werden ja Entscheidungen getroffen dann auf Daten, die nicht die hinreichende Qualität eben haben. Von daher ist das ein Must für Unternehmen, dass man seine internen Hausaufgaben macht. Wenn wir dann daran denken, dass man auch Teil von Datenräumen werden kann, dann ist es natürlich so, dass sich jetzt dann die Frage stellt, möchte man sozusagen Frontrunner sein und die Sachen mitgestalten oder nimmt man eher eine abwartende Haltung ein und wartet darauf, dass dann ein Standard sich herauskristallisiert, der dann eben aber zu befolgen ist. Das ist ja das Schöne, wenn man Frontrunner ist, kann man die Sachen noch ein Stück weit mitgestalten. Wenn man Follower ist, dann eben nicht mehr, sondern dann haben andere sozusagen über den Standard entschieden, wie die ganzen Sachen, beispielsweise das Teilen von Daten eben auch läuft.
Ich habe da gerade so noch so ein bisschen im Kopf aus meinen Gesprächen im Nachhaltigkeitsbereich und vielleicht kannst du einfach sehr kurz und komprimiert drauf eingehen, dieses Thema. Ja, also das sehen wir auch im Nachhaltigkeitsbereich ja gerade durch die CSRD-Berichterstattung, es ist eher viel Aufwand, nicht wirklich wertschöpfend, sage ich mal. Es ist mehr monetärer Aufwand, als dass es mir was bringt. Habe ich denn langfristig auch vielleicht Vorteile dadurch, dass ich monetär mich besser aufstellen kann oder Zugang zu Investitionen besser finde, wenn ich Datenräume aktiv nutze oder das Thema für mich auch jetzt schon in die richtigen Bahnen leite?
Naja, also ich glaube, dass das Thema Datenräume insbesondere ein Effizienzmotor ist. Ja, es gibt auch die Anwendungsfälle, die man sich überlegen kann in Bezug auf neue Geschäftsmodelle und dass dann sozusagen ein Value-Added-Service angeboten werden kann. Aber ich glaube, dass der große Mehrwert tatsächlich ist, dass wir unsere bisherigen Aufgaben und das mag dann eben genau die Nachhaltigkeitsberichterstattung sein, die eben erforderlich ist, dass wir sie deutlich effizienter abhandeln können, als es gegenwärtig der Fall ist, wo es eben noch sehr manuell getrieben ist und man eben 1:1 jeweils immer sozusagen suchen muss in den eigenen Aufzeichnungen oder im Zweifel auch mal zum Telefon greifen muss, um gewisse Werte eben herauszufinden. Auf der anderen Seite, wir hatten das Thema Regulatorik gerade auch schon mal angesprochen. Auch da sind ja dann gewisse Strafen auch vorgesehen, sollte man eben diese Nachhaltigkeitsberichterstattung eben nicht befolgen. Und dann stellt sich dann irgendwann die Frage, ja, was ist dann der bessere Weg? Nehmen wir sozusagen eine Strafzahlung in Kauf oder investieren wir nicht besser darin, dass es dann auf einen anderen Weg auch eben ja durchgeführt werden kann, wie beispielsweise durch die Datenraumtechnologie. Ja, letztlich ist das eine unternehmerische Entscheidung, die dann zu treffen ist und eine Abwägung von Kosten- und Nutzenpotenzialen.
Ja, danke, dass du uns so tiefgehend doch schon in diesen paar Minuten in dieses ganze Thema Datenökonomie, Datenräume, Datenplattform mitgenommen hast. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, was man auch wahrscheinlich nochmal deutlich mehr vertiefen kann. Vielleicht so nächstes Jahr, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Forschung betrieben habt, beziehungsweise das vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung doch nochmal sich anders formiert hat. Ich glaube, das ist ganz spannend, da dann nochmal drauf einzugehen einfach. Und ja, zum Ende dieser Podcast-Folgen hole ich mir immer gerne ein Statement ein von den Gästen, die dabei sind, in Bezug auf unser Net-Zero-Ziel. Und dementsprechend vervollständige doch bitte einmal den Satz, Net-Zero 2045 ist
erforderlich. Man muss es einfach befolgen, weil anderenfalls ist es eben nicht gut für den Planeten, wenn wir nicht dazu in der Lage sind, unsere CO2-Emissionen herunterzufahren. Also von daher brauchen wir da definitiv einen Schritt nach vorne, um dann diese Nachhaltigkeitsziele genau zu erreichen als Volkswirtschaft und als Gesamtplanet.
Ja, und ich glaube, das, was ihr an Forschung betreibt, ist da auch ein guter Schritt hin, auch eine Datenbasis zu schaffen und auch zu schauen, wie können wir diese Schritte vorwärts gehen. Deswegen danke nochmal für die Einblicke. Sehr spannend und bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.